Einsam. Irina tauchte bei einem Vortrag auf, den ich über die Unmöglichkeit der Liebe gehalten habe. Es gäbe keine Literatur über die Liebe, hatte ich behauptet. Liebesgedichte, ja sogar Liebesromane würden nichts anderes als Sehnsüchte darstellen, Wunschvorstellungen, wie Menschen vorgestellt würden. Fantastische Menschen mit fantastischen Eigenschaften und Protagonisten, die sich mit diesen fantastischen Menschen in Beziehung setzen wollen. Und dann entstehen mehr oder weniger verwickelte Geschichten von Beziehungsanbahnungen, von Fantasien geleitete Beziehungsversuche, Beziehungsmetaphern aus der Religion, Unterwerfung, Anbetung, Lobpreis. Oder Metaphern zu menschlichen Eigenschaften aus dem Tierreich oder aus der Kinderwelt. Infantile Liebesvorstellungen, resümierte ich. Was für eine Kulturgeschichte des angeblich wichtigsten menschlichen Lebensbereichs. Was für eine Fantasiegeschichte. Zeigt mir eine einzige Liebesgeschichte. Nicht eine Anbahnungsgeschichte, nicht eine Substitutionsgeschichte, die mit dem ersten Kuss endet, oder mit dem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung, oder mit der Nacht im Hotel. Das alles seien bestenfalls Vorgeschichten oder Nachgeschichten. Ich will endlich einmal eine Liebesgeschichte sehen von einer erfüllten Liebesbeziehung, nicht leer und langweilig, nicht Liebesgerede, sondern menschliches Wachstum in Liebe, gemeinsames Wachstum. Zeigt mir Literatur zu erwachsener Liebe. Zeigt mir Kunst der Fülle und Tiefe. Halten Künstler die Liebe für langweilig? Glauben Dichter nicht an die Liebe? Versagt ihnen die Sprache vor der Begegnung? Wo bleibt die Erfahrung echter Liebe in Kunst und Literatur? Gibt es nur infantile Liebesdarstellungen? Es gab Entsetzen. Es gab Murren. Zuweilen wurden Namen vorgebracht, Beispiele genannt. Aber die meisten Entgegnungen zerfielen von selbst. Und habt ihr Beispiele aus der Gemeinde? Was ist mit den Liebespaaren in der Kirche? Wie viele Liebespaare in der Sonntagsmesse? Oder ist Menschenliebe nichts anderes als Anbahnung, als Sehnsucht, als Wunschvorstellung? Wo ist die Realität der Liebe? Ist Liebe nicht real? Erstaunen, Entsetzen löste ich aus. Nachdenklich gingen sie heim. Ich hoffte, sie würden Gegenbeispiele finden, Gegenargumente für die Liebe. War Liebe kein pastorales Thema? Kein Anliegen der Seelsorge? Bin ich der Einzige, der Liebe vermisst? Es gab Versuche zu lachen, Versuche, die Provokation zu benennen, hilfloses Aufbäumen gegen die Abwesenheit, die nicht bemerkte Abwesenheit, das fehlende Zentrum, die fehlende Erfahrung, Gerede statt Erfahrung, Wunsch vor Wirklichkeit, Sehnsucht statt Erfüllung. Mit dem Fehlenden gingen sie heim, wenn nur daraus ein Anfang wird. Wenn nur das Abwesende zu jucken beginne, wenn sie nur Ausschau halten mögen von nun an. Nach dem Vortrag erkundigte sich Irina über fragliche Beziehungsformen von damals noch sogenannten Jungpriestern, während wir durch das nahe Auwäldchen spazierten. Und ich erinnere mich an ihre biedere Mütze und ihre neugierigen Seitenblicke, während ich freimütig darüber sprach, was genau wir dem Bischof bei der Weihe zu versprechen hatten und was nicht. Ich sah ihr freies blondes Haar und das scharfe Profil ihres Gesichts, sah Sommersprossen auf den Wangen und hörte ihre Stimme rund klingen, wenn sie lachte. Ihre Küsse waren schon damals keineswegs scheu. Scheu war eher das Weitere, ein Tasten. Stets war nochmals zu bekennen, dass alles bewusst und nach Grundsätzen geschah, Überhaupt ist Irina ein bedachter und nachdenklicher Mensch. Und ihre Glut zu bemerken braucht besonderes Gespür. Ihr Feuer zu wecken und zum Lodern zu bringen, höhere Übereinstimmung. Natürlich habe ich mich ganz auf sie eingelassen. Nie verglich ich sie mit anderen Frauen, wie sie zuweilen argwöhnte. Aber bekannt wurden wir. Gegenseitige Erkundungen von der Leibesmitte bis zu den Schauplätzen. Ihre Kinderdörfer und meine Gottesdienste. Ihr Seidelbast und meine Auwälder. Ihre Heimatsteppe und mein Vaterland. Ihre Zusammenschau und meine Abenteuer. Unsere Berührungen fanden Nachgiebigkeit und Widerstand und wuchsen daran. Sie zeigte mir Koper und Boretsch, eine stattliche Basilika, die ebenbürtig war mit Aquileia, auch ungefähr gleich alt. Und meine Recherchen nach den Mosaiken mit dem Doppelkreismotiv, die ich in italienischen Basiliken betrieb, da ich darin ein christologisches Symbol zu erblicken meinte, fanden hier neue Nahrung und kurzen Aufwind, bevor sie gänzlich abstürzten. Als ich mit ihr zusammen den ersten Mosaikboden aus der vorchristlichen Basilika aus dem 2. Jahrhundert mit eben diesem Doppelring sah, und zu Grabe trug ich meine Entdeckung später in Pompeji. Denn sogar dort fand sich der Doppelkreis als Dekoration auf einem Wohnzimmerboden, das im Jahre 79 vom Vulkan mit Asche bedeckt worden war. Zu einer Zeit also, als noch kaum das Markus-Evangelium verfasst oder vielleicht gerade erst verkündet worden war, möglicherweise sogar in Rom geschrieben, womöglich sogar in Aquileia, wo der Apostel den Hermagoras als Bischof eingesetzt habe. Aber mein Versuch, etwas Theologisches und somit etwas Geistiges in einem bloß geometrischen Motiv zu erkennen, gefiel ihr. Und sie begann selbst zu suchen, so wie ich nun Kinder wahrzunehmen begann, als sie von den familiären und sozialen Hintergründen ihrer Kinder erzählte, und mein Unterricht wandelte sich allmählich von einem wissenszentrierten zu einem erlebnisorientierten. Trude hatte sie sofort ins Herz geschlossen. Verliebt blickte sie auf sie und auf mich und gratulierte mir. Endlich wirst du vernünftig. Jede Woche kamen wir bei Trude zusammen. Wir beide und Trudes ehemalige Nachbarn, die sich um sie kümmerten, da sie keine Kinder hatte. Einmal kochten sie, einmal ich. Und dann tafelten wir in Trudes Küche und erzählten uns die Woche. Und Trude verriet Geschichten aus ihrer Kindheit hoch am Berg. Ihre Mutter Lehrerin, der Vater, als er vom Krieg kam, kauzig und meist im Wald. Er und der Pfarrer, das war das Gespann. Die zwei Männer, Trude und der Hund. So gingen sie in die Berge. Zweimal waren wir dort mit Trude. Mich hat sie auf die Gipfel hinaufgeschickt, während sie alte Bekannte besuchte. Und das dritte Mal haben wir ihre Asche hinaufgebracht und in die genannte Felsspalte gestreut. Trude war unser Mittelpunkt, unser Aufbegehren gegen die Einsamkeit, unsere eigene und die der kinderlosen Frau ohne Verwandte. Aufbegehren des Geistes. Geistreich waren unsere Begegnungen, unsere Fröhlichkeit. Trude kennt in jedem Dorf einen ehemaligen Schüler und eine römische Legende, sagte ich nach der Rückkehr von der Wallfahrtskirche. Trude und Irina verstanden sich augenblicklich. Sie sah in ihr eine willkommene Abweichung vom Priesterleben, das bereits voller Abweichungen war, sonst hätten wir uns nicht angefreundet. Eine schöne Abweichung, eine charmante und selbstbewusste Abweichung, so wie sie selbst ja eine Abweichung vom bürgerlichen Leben war, die selbstbewusste und schlagfertige geschiedene Lehrerin in der Kleinstadt, mit erlesenen Freunden und definierten Feinden. So wuchsen gemeinsame Freundschaften. Irina war jemand, der sich nicht hinreißen ließ. Sie erwählte Freunde. ließ sich auf ihren Liebsten ein, soweit es ihr möglich war, und trug weiterhin die Steppe ihrer Herkunft mit sich, Hühnerstall und Hausgarten. Und wenn Apfelernte war, musste eine gemeinsame Reise entfallen. Ich kenne keine einzige Pfarrerbeziehung, die mir nachahmenswert erschien, obwohl ich einige kannte. Die undeklarierte Geliebte, die der Pfarrer auf jeden Posten mitnahm, wo sie jedes Mal Platz nahm und andere Mitarbeiterinnen verdrängte, um sich an der Welt zu rächen mit Unnahbarkeit und schlechter Laune, was der Karriere des Pfarrers keineswegs schadete. Oder die Orgelspielerin, die nach mehreren Versuchen einen Pfarrer fand, der ihr eine Anstellung schuf, wofür sie ihm die Pfarre neu organisierte. Oder die Volksschullehrerin, des Pfarrers Haushälterin. Sie fuhr mit dem gelben Sportwagen und rot gefärbten Haaren durchs Dorf und beeindruckte die Jugend. Und als der Dorfpfarrer Dechant wurde, stieg sie ihrerseits zur Volksschuldirektorin auf. Das Tandem an Wichtigkeit nicht zu überbieten. Überall profitierte die Frau vom Ansehen des Pfarrers. Sie wurden angelockt durch das Licht seines unzweifelhaften Rufes, den sie fortan noch weiter steigerten. Denn ein Pfarrer mit Frau ist ein doppelter Pfarrer. Die Pfarrer machten sich sogleich stark für die Priesterehe. Allen sollte ihre Errungenschaft zuteil werden, sie, die Angesehenen, als Vorkämpfer für neue Freiheiten und zukünftige Lebensformen. Nur war das Ehesakrament inzwischen ein Auslaufmodell. Die wenigen Hochzeiten waren Vorspiel zum Diner im Szenelokal. Kein Mensch will mehr heiraten, nur die Priester. Du besprichst etwas mit dem Pfarrer? Dann kommt ihr Anruf, das geht leider nicht, da ist etwas dazwischen gekommen. Die Frau Pfarrer blickt aus dem Fenster des Pfarrhofs und schreit mit nervtötender Stimme Anweisungen in den Hof hinunter. Dabei waren diese Frauen keineswegs Schönheiten. Sie waren keine Eroberungen, sondern der Pfarrer war die Eroberung. Und nur angesehene Pfarrer. Zu uns hat der Regens gesagt, ihr sollt Männer werden, richtige Männer. Ich, Spätberufener, verstand das so, dass du zu deinem Wort stehen sollst, dass du eindeutig sein sollst, Ja und Nein sagen und nicht jedem Recht geben, der zu dir kommt. Sei Herr deines Lebens, in das dich der Herr schickt. Du bist nicht Priester, um beliebt zu sein. Missbrauche dein Amt nicht für eine gesellschaftliche Stellung. Verbieg dich nicht. Lass nicht alles mit dir machen. Bleib dir treu und so weiter. Ist denn der Priester nicht einsam, wenn er nicht heiratet? Fragen meine Schüler. Doch, sage ich. Aber man kann leben mit Einsamkeit. Einsamkeit ist kein Gegenargument. Es gibt auch einsame Familienmenschen. Das sollte man lernen in der Priesterausbildung, mit Einsamkeit zu leben, ohne vor sich davonzulaufen. Es sollte uns helfen, geistliche Menschen zu werden. Besonnene, nachdenkliche, planende Menschen. Menschen mit Ruhe. Menschen mit Fantasie. Mit Ideen. Menschen, die Lösungen suchen. Soweit die Theorie. Soweit die Wunschvorstellung. Ja, auch ich habe oft im Stehen zu Abend gegessen, gesteht Irina. Und genießt ein gemeinsames Essen in einem Restaurant mit feiner Küche, bis spät in die Nacht, mit freundlicher Bedienung und viel Übereinstimmung. Es gibt die verdeckte Einsamkeit vor Flachbildschirmen, in Fußballstadien und in Diskotheken, die einlullt und stimuliert, die Dunkelheit liebt und taub macht, unsere Wirtschaft belebt. Die Wirtschaft des Tages und noch mehr die im Schatten. Jene Einsamkeit, die unerkannt ins Zentrum unserer Gesellschaft eingewandert ist, ohne Asylantrag. Gekommen, um zu bleiben. Längst assimiliert und unseresgleichen geworden. Feindbild keiner Partei und Gegenstand keines Wahlkampfs. Von allen für unausweichlich gehalten. und sogar angestrebt. Täglicher Mitbewohner unserer Familien und Partnerschaften. Mitreisender auf täglichen Autofahrten und auf langen Bahnreisen. Die meisten modernen Menschen behaupten sogar ein Recht zu haben auf sie. Ohne sie wäre ihr Leben schal und mager, dünn und durchsichtig wie Zellophan. Nur ihr Name ist geheim, wie im Alten Testament der Gottesname. Du sollst sie nicht rufen. Sprich sie nicht an. Sie erscheint inkognito, ist mit einem Mal da. Beim ersten Mal überraschend und unerwartet, später Dauergast, zuweilen mit Engelsflügeln, oft ganz gestaltlos, mitunter nur zu hören in langer, geschwungener oder monotoner Rede, am besten erkennbar in den kurzen Pausen und unauffälligen Übergängen. Sie lauert in der Umwendung und ergreift dich von hinten auf gerader Strecke. Am ehesten, wenn du meinst zu wissen, worum es geht. Hüte dich, ein großes Wort auf die Weide zu führen. Im Schatten folgt sie dir und jeder deiner Bewegungen. Sie tut dir nichts und verändert dich nicht. Im Gegenteil, sie beschützt dich vor Veränderung, sodass du auf ewig dir gleich bleibst. Sie gibt sich als deine beste Freundin und wiegt dich in den Schlaf, fest an dich geschmiegt, sodass du von ihrem Atem gewärmt und von ihrem Puls belebt wirst und lang mit ihr schläfst, auf ewig dir gleich, unveränderlich wie ein Fotoabzug, glänzendes Papier in Farbe oder schwarz-weiß. Blas den Staub herunter, wisch den Fingerabdruck weg, damit nichts Persönliches haften bleibt. Und es gibt die andere Einsamkeit, ihre anstrengende Schwester, immer wieder vorlaut und unbedacht, immun gegen Ermahnung und unverbesserlich. Sie stiehlt dir den Schlaf und die Zeit, fordert dich heraus und stellt dir unlösbare Aufgaben, hält dich auf Trab, und lässt dir keine Pause, wenn du dich gerade eingerichtet hast, läutet sie unten an der Tür, um dich heimzusuchen. Von Mal zu Mal erfindet sie dich neu. Hast du dich endlich an dich gewöhnt, ändert sie das Licht und den Raumklang, sodass du neue Schatten wirfst, die Angst machen. Freue dich, wenn die Menschen dich fürchten und meiden. Das werden deine besten Feinde, die deine großen Schatten nicht ertragen. Welche Zumutung, nicht länger nach ihrem Bild zu sein. Welche Eigenmächtigkeit, mit der Einsamkeit zu gehen. Welche Gemeinheit, sie ihnen vorzuziehen. Was ist in